Schwarzwald versus Seine.
Hi.
Ein herzliches Willkommen, einen wunderschönen guten Morgen, Abend oder vielleicht Nachmittag bei dieser neuen Folge
von Schwarzwald vs. Seidel, dem Podcast für alle, die gern mehr wissen wollen.
Genau, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 8 und ich darf heute wieder euer Host sein und durch die Folge führen und ich bin sehr froh, weil du hast mir im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, du hast dich sehr, sehr, sehr in die Thematik, um die es heute gehen wird, eingefuchst.
Ja, ich habe mich bemüht, ich freue mich sehr auf dieses Thema, das du da das letzte Mal in deiner Denkschelle angeteasert hast und ja, wir wollen wahrscheinlich gar nicht zu viel verraten, aber es wird um einen Game Designer, Musiker und großartigen Entwickler ja, von Videospielen eben gehen.
Ich habe jetzt irgendwie darauf gewartet, dass du auf meinen Pun reagiert hast, aber du hast das mit reinfuchsen und
alles klar.
Es geht natürlich, liebe Ringhörerinnen, um Toby Fox, seines Zeichens Erfinder von Spielen wie Undertale und Deltarune. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mit dem Franchise vertraut seid oder mit dem Spiel vertraut seid, Undertale feiert nächstes Jahr 2025 ein Jubiläum, ein 10-jähriges. Mhm. Und passend dazu werde ich dann auch vielleicht eine Folge vorbereiten. Heute soll es aber um die Person Toby Fox gehen. Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir noch in die erste Runde, würde ich sagen.
Round 1, fight!
Ja, lieber Seidel, meine Eröffnung. Ich habe da ja vorher am Weg erzählt, dass ich kurz überlegt habe, was anderes zu machen. Und dachte, ist vielleicht nicht das Richtige für den Podcast. Deswegen, meine Beobachtung ist eine Frage. Und zwar, würdest du lieber deine Tochter, deine Frau, deine Mutter im Wald alleine mit einem Mann oder mit einem Grizzly zurücklassen?
Okay, das klingt ja nach einer eigenartigen Fangfrage, die man wahrscheinlich dann nur falsch beantworten kann. Aber ich mache mal so aus dem Bauch heraus, ich setze in humanoide Lebewesen ein sehr hohes soziales Vertrauen. Also würde ich mit dem menschlichen Mann in dem Fall gehen.
In dem Fall würdest du wahrscheinlich vielen TikTokerinnen auf diesem Planeten widersprechen, die sich mehrheitlich für den Grizzlybären entschieden haben. Um was geht's? Es ist ein TikTok-Trend, wo eben gefragt wurde, hey Mädels, würdet ihr lieber mit einem Grizzly im Wald allein sein oder mit einem Mann? Und die Frauen haben mehrheitlich tatsächlich den Grizzly gewählt. Und es ist eine hitzige Debatte drum entstanden, eben, dass Männer gesagt haben, was stimmt mit euch nicht, bla bla und so.
Und das heißt, da wäre ich jetzt geradewegs in die Falle getappt und hätte als weißer Mann die Standardantwort gegeben.
Es ist recht spannend und ich bin tatsächlich nur drauf gestoßen, weil ich eben in meiner Twitter-Timeline ein Video gesehen habe von einem älteren Mann, der diese Frage von seiner Tochter gestellt bekommen hat. So, hey, würdest du mich lieber mit einem Mann oder mit einem Grizzlybären im Wald zurücklassen? Und er hat dann relativ nüchtern, ich werde euch den Link in die Shownotes dann stellen von diesem Video, relativ nüchtern erklärt, dass natürlich ein Mensch wäre wahrscheinlich eher in der Lage, bei Bedarf zu helfen, während ein Grizzly halt seinen Bedürfnissen nachkommt, also in der Regel fressen, schlafen.
Muss natürlich auch vom biologischen oder vom soziobiologischen her aufpassen. Grizzlies sind nicht automatisch blutrünstige Bestien. Andererseits sind das Menschen im Schnitt normalerweise auch nicht. Deshalb leben wir auch in sozialisierten Millionenstädten zusammen, was unter Schimpansen, Löwen, Mäusen und so wahrscheinlich nicht funktionieren würde.
Ich möchte jetzt eigentlich dann gar nicht zu sehr auf das Video eingehen, nur die Konklusion von ihm war, das Ding ist, er hat dann Statistiken herangezogen, wie viele Frauen Opfer von männlicher Gewalt werden und wie viele Frauen auf der Welt Opfer von Grizzlybären werden. Die Statistik ist ein bisschen eine Schieflage, weil man muss ja auch gegenrechnen, wie viele Männer trifft eine Frau durchschnittlich und wie viele Grizzlybären trifft eine Frau durchschnittlich. Aber der Kern ist, die Kernaussage, und die habe ich super spannend gefunden, bei einem Grizzly weiß er, was passieren könnte, während es bei einem Mann unberechenbar ist. Und durch das, dass jetzt dadurch total die Wogen hochgehen, war ich so, okay, das ist ein furchtbar, ich finde ein furchtbarer Diskussionsthema. Weil im Endeffekt müssen wir uns als Männer eigentlich dann reflektiert die Frage stellen, wie weit haben wir es kommen lassen, dass Frauen lieber mit einem Bären als mit einem fremden Mann alabo sind. Also das ist, also das ist eigentlich das, was wir uns jetzt als Frage stellen müssen. So, okay, wo, ich meine, wo, wann? logisch, aber grundsätzlich, das zeigt eindeutig nicht so, hey, wir müssen uns jetzt beleidigt fühlen, sondern eher, okay, wir müssen was ändern. Und das habe ich insgesamt sehr spannend gefunden. Ist natürlich, so wie jeder andere und Kenner der Folge Nummer 3 wissen, Kony-Effekt, auch dieses Phänomen wird wahrscheinlich in wenigen Wochen abklingen.
Verschwinden, ja.
Aber ich habe es sehr spannend gefunden und deswegen meine Beobachtung für diese Folge, Grizzly oder Mann.
Sehr gut, du kriegst den Punkt dafür. Auf jeden Fall, mir ist es tatsächlich noch nicht aufgefallen. Wahrscheinlich werde ich in den nächsten Wochen irgendwas davon mitbekommen. Wirklich eine coole Beobachtung. Ich glaube, eine weitere Diskussion wert. Meine geht spannenderweise in eine sehr ähnliche Richtung. Und zwar, sie ist keine Frage, aber sie dreht sich um weibliche Repräsentation. Female Agency. Und zwar in Star Wars. Female Agency in Star Wars. Um genauer zu sein, in der Serie Ahsoka, die letzten Sommer auf Disney Plus geehrt wurde. Und meine Beobachtung ist folgende. Es gibt so im Bereich Popkultur, also vor allem auf Filme betreffend, einen von einer Cartoon-Zeichnerin und Autorin entworfenen Test. Also der kommt in einem ihrer Cartoons vor, das ist der Bechdel-Test. Vielleicht hast du von dem schon mal gehört oder unsere Ringhörerinnen und Ringhörer haben schon mal davon gehört. Alison Bechdel hat einen sehr einfachen Test aufgestellt, um Female Agency in Filmen bewerten zu können. Und zwar dreht sich das um drei Fragen. Die erste Frage ist, kommen zwei weibliche Charaktere vor und haben sie einen Namen? Sprechen diese beiden weiblichen Charaktere miteinander? Und sprechen sie über etwas anderes als einen Mann oder den Helden dieser Serie oder dieses Films? Tatsächlich ist es bei den meisten Hollywood-Filmen von den Anfängen bis zum heutigen Zeitpunkt, also nicht nur 90er und 2000er, so, dass das einfach nicht zutrifft. Das geht von Herr der Ringe über eben alle Star Wars-Filme etc. Da geht dieser Bechdel-Test immer negativ aus. Und jetzt meine Beobachtung, die Serie Ahsoka, auch aus dem Star Wars-Universum, hat irgendwie einen umgekehrten Effekt fast schon aufgezogen. Hier kommen durchwegs, ich weiß auch nicht, ob du die Serie gesehen hast oder so.
Nein, ist aber auf meiner Watchlist.
Sehr gut, ja, ist es auf jeden Fall wert zu sehen. Dort kommen einfach extrem viele weibliche Charaktere vor. Ahsoka selber ist eine Jedi, die von Anakin Skywalker, dem späteren Darth Vader, ausgebildet wird. Und es ist ihre Geschichte, aber auch ihre Geschichte mit ihrer Jedi-Schülerin. Und es kommen wirklich zahlreiche Female Characters vor, die miteinander sprechen, die alle einen Namen haben. Und es dreht sich nicht immer um einen Love Interest Mann. Und das war für mich nicht nur für diese Disney-Produktion und für das Star Wars-Universum so ein Durchbruch in diesem Bechdel-Test-Phänomen, sondern generell einfach spannend zu beobachten und wirklich, möchte gern mehr in die Richtung sehen. Ich finde das auch immer sehr wichtig.
Oh ja, da brauchen wir gar nicht lang diskutieren. Andererseits, wir sind ja beide Star Wars Fans und da ich die Serie noch nicht gesehen habe, ist mir das natürlich nicht aufgefallen. Aber du kriegst den Punkt von mir, weil super gute Verbindung von einem gängigen Phänomen eben mit dem Test. Und also ich habe den Namen nicht dazu gewusst, aber ich kannte den Test. Und die Verbindung mit einer eigentlich relativ aktuellen Serie und dass es hier eben einfach mal, vor allem wenn man sich auch die älteren Star Wars Filme anschaut, einfach wie es das dann umdreht. Finde ich großartig.
Super, ja danke. Dann danke ich für den Punkt. Heute sind wir beide super nett gestimmt. Wir haben uns beide die Punkte zugesprochen. Das heißt, wir werden trotzdem wieder euch, liebe Ringhörerinnen und Ringhörer, auf unserem Instagram-Profil abstimmen lassen, ob es da vielleicht noch einen Favoriten gibt zwischen den beiden Eröffnungen. Deine betitelst du bitte nochmal?
Mit Grizzly oder Mann.
Und meine wäre Female Agency in Star Wars. Gut, kommen wir zum Hauptteil unserer Folge.
Round 2, fight!
Ja, Runde 2. Ich habe die Ehre, meinen K.O.-Gedanken zu präsentieren. Und hol mal alle Ringhörerinnen jetzt mal ins Boot. Toby Fox.
Wer ist das?
Seines Zeichens ein amerikanischer Songwriter und Videospielproduzent, hat eben 2015 durch eine, ich glaube, Kickstarter-Kampagne möglich bekommen, zusammen mit wenigen Kolleginnen, unter anderem Tammy Cheng, die für viele Designs verantwortlich war, das Spiel Undertale zu produzieren. Kurz zu seinem Werdegang. Toby Fox war schon relativ früh begeistert mit dem Modding von Spielen und mit Fangames erstellen. Er ist ein wahnsinnig großer Earthbound-Fan gewesen. Earthbound, eine alte Nintendo-Serie, die leider seit, ich glaube, 15 Jahren oder 20 Jahren nicht mehr wirklich bespielt wird.
Vielleicht kurz, was ist Modding genau?
Man kann sagen, man nimmt ein altes Spiel her und verändert darin verschiedene Elemente. Nicht so gern gesehen von Nintendo selbst, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag.
Gut, und Toby Fox hat sich da einen Namen gemacht?
Genau, er hatte mehrere Earthbound-Mods entwickelt und war aber auch dahingehend schon sehr begabt und interessiert daran, Musik für diese Modifications zu erstellen. Und bei Undertale, seinem ersten großen eigenen Werk, muss dazu sagen, es gibt bis jetzt dann auch nur wenige, also quasi zwei anspielbare Demos vom zweiten Teil, von Deltarune, aber bei Undertale, neben dem, ich sage mal, Pioniergeist, den dieses Spiel in einer Zeit mitgebracht hat, wo man sowas gar nicht mehr erwartet hat, schon gar nicht von einem Indie-Spiel. Man könnte ja auch sagen, dass er ein bisschen diese Indie-Spiel-Revolution angekurbelt hat mit dem Game.
Es war ja ein Kickstarter-Phänomen, oder? Wenn ich richtig informiert
ja,
bin.
Ja, eins der wenigen, das nicht nur quasi alle Ziele quasi so geschafft hat, sondern wirklich schnellstens über dem Ziel überhaupt drüber war und eben die Möglichkeiten gegeben hat, dieses Spiel zu
bauen. Das heißt, es wurde von vorab von Fans und Menschen, die das spielen wollten, sozusagen mitfinanziert.
Es wurde ja so beworben, es ist ein Earthbound-like mixed mit Shin Megami Tensei, wo eben der Fokus nicht jetzt direkt auf dem Kampf an sich liegt, sondern auch in der Interaktion.
Ja, erzähl uns ganz kurz ein bisschen was über das Spiel und auch das Aussehen, weil ich finde, das ist schon gerade bei Undertale sehr spannend, auch wenn du vielleicht das in einer anderen Folge dann noch machen wirst. Aber
genau, Undertale, also ist gleich jetzt für euch zum Mitschreiben dann für nächstes Jahr oder ihr hört dann die Folge nochmal. Undertale, wir befinden uns in einem Pixel-Setting, irgendwo zwischen 8 und 16-Bit, na eher 8-Bit angesiedelt. Man spielt Frisk. Also die Figur kann man selbst benennen, aber der Default-Name ist Frisk, ist the Fallen Human, ein Mensch, der quasi am Mount Abbott in ein Loch stürzt und dann sich im Underground, im Untergrund befindet. Dort wird er von einer Blume begrüßt namens Flowey, die ihm einreden möchte, dass er sein bester Freund ist, wird dann aber hinterrücks attackiert und dann von Toriel, hier ist der Name übrigens Anspielung auf das Tutorial, quasi der erste befreundete Charakter.
So ein Erklären, wie das Spielsystem funktioniert.
Und begleitet die Spielfigur quasi bei einer Reise durch den Untergrund, um wieder an die Oberfläche zu kommen und trifft dabei Freunde und Feinde. Und das, was mit dem Toby Fox das Spiel beworben hat, war eben, it's the game where you don't have to kill anybody oder you don't have to harm anybody.
Also das Spiel, in dem du nicht dazu gezwungen wirst oder wo du um es erfolgreich zu Ende zu spielen, niemanden töten musst.
Genau, es gibt dann natürlich diverse Twists und Knicks und vor allem diese ganzen ethischen Komponenten werde ich dann in dieser Folge im nächsten Jahr besprechen, aber was für mich und wie ich mich dann mit dem Spiel beschäftigt habe, wirklich faszinierend war die Musik. Ich werde euch die Compilations, also den Soundtrack in die Shownotes stellen, von einer Plattform, aber die kann man dann auch überall finden und die Musik hat mich von Anfang an gehuckt, begeistert und mich auf eine Art und Weise berührt, wie es schon lange kein Spiel mehr geschafft hat. Und vor allem, weil ich würde mal sagen, Toby Fox jetzt nicht ein klassischer musikstudierter Mensch ist, aber dennoch in seiner Komposition extrem auf klassische Elemente der Komposition zugreift. Wir sprechen jetzt nicht von klassischer Musik, wir sprechen von klassischer Verarbeitung von Werken. Und das zieht sich durch. Und in einem Interview hat er dann gesagt, ja, eigentlich hat er, bevor er gewisse Spielszenen ausprogrammiert hat, hat er die Musik dafür geschrieben, weil er sich durch das Vorstellen der Musik im Raum konnte er dann quasi eine passende Szenerie dafür schaffen, was ich total spannend finde. Und was macht diese Musik jetzt so? Was kürt sie so in dem Fall? Zum Beispiel die Verwendung eines Leitmotivs. Genau, das Leitmotiv, ich werde es euch dann das Leitmotiv selbst und auch viele andere Snippets von Songs immer mal wieder einspielen jetzt in der Folge. Durch das, dass wir jetzt diesen Musikfokus hat, ist es tatsächlich angebracht und bringt auch mal ein bisschen Abwechslung. Und es ist spannend dran, weil es eben in der heutigen Zeit nicht mehr so gang und gäbe ist. Und warum ist es jetzt spannend? Toby Fox hat nicht nur ein Spiel erfunden, das ihm quasi dann schlagartig weltweit in der Gamer-Szene bekannt gemacht hat. Er hat sich als Musiker, der in einem Gratis-Programm mit Gratis-Plugins ein komplettes Kompositionswerk erstellt hat, sich so einen Namen gemacht, dass ihm erst das ihm Tür und Angel geöffnet hat. Ich möchte jetzt ein bisschen darüber sprechen. Es gibt zum Beispiel ein eigenes, natürlich Fanmade, aber Musical von Undertale, wo quasi verschiedenste Menschen, die Freude an diesem Spiel haben, sich die Mühe gemacht haben, Texte dazu, weil die Texte gibt es ja nicht. Die Texte sind teilweise aus Gesprächspassagen zusammengebaut, aus Lore und so weiter und so fort und haben Melodien dafür geschrieben, auf die Songs quasi draufgepackt und haben ein ganzes Musical geschrieben. Diverse Orchester haben sich vereinzelt Werke von Undertale hergenommen und haben die in ihrer Orchesterkomposition umgesetzt und live performt. Das ist der erste Schritt, also quasi Fremdadaption.
Der Grundsound des, beim Videospiel und in der Komposition ist ja, wie wir schon gehört haben und noch hören werden, ist ja so ein, ich würde das jetzt als leise sagen, so ein Chiptune-Sound. Ist das richtig?
Ja, genau. Er hat es damit nämlich geschafft, bei Menschen, beim Spiel, durch den Sound, also nicht nur durch die Musik, sondern auch durch den Sound, etwas zu triggern, dass Menschen sich direkt wohlgefühlt haben. Was natürlich, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber es ist ja nur zusammengeklaut. Ja, jein, es ist quasi zusammengebaut und neu interpretiert, weil es ist ja keine direkte, ich würde mal sagen, Klauerei, sondern eine Neuinterpretation von Sounds und Musik. Gehen wir weiter. Toby Fox selbst wurde dann von Nintendo angesprochen und hat mittlerweile für 2 Spiele der Pokémon-Reihe Tracks komponieren dürfen. Und wenn man eins weiß, ist, dass Nintendo sehr, sehr happig ist, mit wem sie kooperieren. Aber hier haben sie einem jungen Indie-Entwickler quasi die Hand ausgerollt, hey, die Art und Weise, wie du komponierst, imponiert uns. Und mit dem Wissen, ich habe es jetzt vorher vorgeschickt, Nintendo findet es eigentlich nie so cool, wenn gemoddet wird. Und eigentlich ist er ja quasi ursprünglich bekannt worden in der Szene, weil ein Nintendo-Spiel gemoddet hat. Aber sein musikalisches Können hat ihn so weit gebracht, dass er einfach dann die Möglichkeit gehabt hat, für Pokémon und ich glaube noch für ein weiteres Spiel von Game Freak eben Musik zu komponieren. Darüber hinaus wurde dann quasi gekrönt, mit einem Hype, wir haben in Undertale einen sehr, ich sag mal, den herausstechendsten Charakter des ganzen Spiels, ist Sans, das Skelett. Und es gibt von Nintendo eine sehr große, bekannte Spielreihe, die nennt sich Super Smash Bros., wo eben ein Mashup aus diversesten Nintendo-Charakteren plus ein paar extra Franchises hineingeworfen werden, die gegeneinander kämpfen dürfen.
Also da treten berühmte Nintendo-Charaktere gegeneinander an in einem Kampfspiel sozusagen.
Genau, und wer schon immer mal sehen wollte, wie sich Super Mario mit Cloud aus Final Fantasy VII gegenseitig verkloppt, dann ist das natürlich das richtige Spiel. Und hier gab es eigentlich quasi mit Start Undertale eine riesengroße Bewegung an Menschen, die gesagt haben, hey, wir hätten gern Sans in Super Smash im nächsten Teil. Und im Zuge des letzten Teils in Super Smash Ultimate gab es dann eben immer wieder so Kurz-Directs, wo eben über die neuen Charaktere gesprochen wurde. Und ich werde das nie vergessen, ich habe mir das Video live angeschaut und die Charakterpräsentation war vorbei und dann droppt Megalovania und ein Charakter, der wie Sans aussieht, ins Bild ploppt. Es war ein Gänsehautmoment.
Das heißt, das Lied Megalovania
hat Menschen,
also es ist abgespielt und die...
Genau, das Video verlinke ich euch auf jeden Fall. Da gibt es eben die Szenerie im New Yorker Nintendo Store und bei keiner Präsentation an diesem Abend sind die Wogen so hoch gegangen, wie eben Sans eingeblendet wurde. Zwar bekam er keinen eigenen Charakter, aber es war ein Kostüm für einen Charakter und der Soundtrack war beim Purchase dabei. Es war quasi der Ritterschlag Nintendos. So, und warum hole ich das jetzt so weit aus und möchte da so drauf eingehen? Der K.O.-Gedanke ist dieser, dass Videospielmusik und die dazugehörigen Sounds Menschen durch die erlebte Komponente des Spielens an sich auf eine viel tiefere Art und Weise berühren und nachhaltig prägen können als simples Musikhören an sich. Und ich möchte das jetzt an zwei weiteren Beispielen kurz deklarieren. Das Beispiel Toby Fox habe ich jetzt nur hergenommen, weil er es nach langer Zeit wieder geschafft hat, bei mir genau diesen Faktor auszulösen. Und hier gehen wir jetzt wieder auf unsere Jugend zurück. Ich weiß, liegt schon ein bisschen in der Vergangenheit, aber um es ehrlich zu sein, ist Undertale rausgekommen, da war ich 22 Jahre alt. Zwei weitere Spiele, wo das sehr gut passiert ist. Sagt dir Tony Hawk's Pro Skater 2 etwas?
Natürlich.
Ein alter Skateboard-Klassiker.
Mhm. PlayStation, glaube ich, oder?
PlayStation, genau. Mhm. Der es nicht nur geschafft hat, eines der, wenn nicht das ikonischste Skateboard-Spiel überhaupt auf dem Markt zu sein, der es aber vor allem wegen der Musik geschafft hat, diesen Ikonenstatus beizuhalten.
Ja, viele, viele Punk- und Hip-Hop-Artists.
Pop-Punk-Bands, so genau. Hip-Hop-Artists.
Sind da, ja, wurden da mit einzelnen Tracks dann wirklich extrem bekannt. Wahrscheinlich unter Leuten auch, die gar nicht jetzt explizit nach dieser Band gesucht hätten oder gehört hätten oder nach diesem Musikgenre.
Und nicht nur das, es hat ein bisschen diese Grenzen zwischen den Genren aufgehoben. Dass man so ein bisschen die anderen Genres auch quasi.
So eine Compilation.
Ja. Und ich glaube, das habe ich zwar selber nicht gespielt, aber das habe ich tatsächlich in vielen Sendungen, Interviews immer wieder gehört. Ein Spiel, das das anscheinend auch bei vielen auslöst, war tatsächlich das Autoradio in GTA 3. Dass die Leute jetzt noch die verschiedenen Tracks, die da laufen, einfach in- und auswendig kennen.
Okay. Ja, da kann ich jetzt nicht viel dazu beisteuern, aber ich kann mir vorstellen, dass das
genau.
Ja, dass das prägend ist. Ja.
So. Und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kompliziert verworrener K.O.-Gedanke. Ich möchte jetzt aber wirklich deine Gedanken so ein bisschen dazu sehen. Eben, ich möchte es nochmal zusammenfassen, weil meine Herleitung tatsächlich etwas holprig war. Dass durch das spielerische Element, durch das Erlebte, die Musik, sofern sie denn eben diesen Berührungscharakter trifft, mir ist schon bewusst, dass das nicht jedes Spiel schafft, aber gerade bei so prägnanten Songs wie Undertale, es quasi eine Nachwirkung auf die Spielerschaft hat, die sich durch das Ganze ziehen. Und ich glaube, dass Toby Fox es wirklich geschafft hat, einen mit seiner Musik, und also nicht nur mit seinem Spiel, sondern auch mit seiner Musik, eine ganze Reihe von SpielerInnen zu prägen und zu beeinflussen in ihrer Adaption von Musik.
Mhm.
Aber ja. Jetzt zu dir.
Also, ja, eigentlich wirklich ein sehr interessanter Gedanke und eine schöne Sache, das mal so durchzudenken und da auch ein bisschen natürlich die Nostalgie zu füttern. Ich wäre jetzt nicht als Seidel bekannt, würde ich das Ganze nicht irgendwie phänomenologisch und existenzialistisch aufladen wollen. Ich würde sagen, ich gehe soweit auf jeden Fall mit dir mit, dass Kunst in jeder Hinsicht, auch in der Philosophie, eine Brücke dazu ist, Erlebnisse und Erlebtes auf einem anderen Level phänomenologisch schon mal zu verorten für Menschen. Musik und Mythos wäre da sowas. Ja. Also Musik und Mythos in Verbindung hat immer schon etwas Eigenes geschaffen. Wir sind da auch in der griechischen Mythologie bei den Musen. Da gibt es auch immer diesen Anklang der Musik, die dabei ist. Ja. Also schon die Ilias beginnt mit den Musen, die da den Achill, wenn mich nicht alles täuscht, besingen. Also singe mir Muse. Das ist immer ein Motiv, das dort vorkommt. Jetzt ist das Spannende mit der Kunst der Videogames, und da bist ja du viel mehr Experte als ich, das Computerspiel ist ja als interaktives Kunstwerk ein phänomenologisch betrachtet absolut interessantes Gebilde. Nämlich eine Welt, die erschaffen wird von Programmiererinnen und Programmierern, um in dieser Welt interagieren zu können und in dieser Welt Dinge verändern zu können. Anders wie andere Kunstwerke, die wir kennen, auch welche aus der neuen Zeit, Serien, Filme etc., ist ja das Videospiel etwas, das wirklich diese Welt begehbar und veränderbar macht. Die Kunstrichtung Videospiel macht diese Welt neu auf, sie eröffnet sie. Es ist ein Verstehen dieser Welt im Vollzug, im Vollzug des Spielens, des Lebens, kann ich in dieser Welt was verändern. Und ich stehe dann auch in dieser Welt, die ja vielleicht mit unserer Welt so gar nichts zu tun hat. Also Undertale ist ja eine wirklich grandiose Hommage an unsere Welt, in der Entscheidungen Konsequenzen haben und so weiter, aber gleichzeitig ist sie so gar nicht unsere Welt. Sie ist ein Videospiel und das ist einfach grandios als Kunstwerk. Und vor allem diese Erfahrung geht ohne Vernünfteln, ohne Erklärung, sie geht einfach in uns über. So, jetzt die Verbindung zur Musik. Ich denke, dass gerade die Musik in Verbindung mit anderen Kunstformen, sei es jetzt eben visuelle Kunstformen wie Film, das kennen wir aus allen Filmen, ein Soundtrack eines Films, der prägt sich uns ein. Das ist meistens dann, wenn der Film gut war und der Soundtrack gut war oder gut ist und beides gut ist, dann erzeugt das einen Gänsehauteffekt, der sich jeweils gegenseitig verstärkt. Und das wäre so das Einzige jetzt aus dieser mit dieser phänomenologischen Brille und vor allem auf das Phänomen Toby Fox und Undertale, wäre jetzt für mich die Anfrage an dich, ist es nicht eigentlich viel zentraler, das Element dieses genialen Videospiels, das es ja ist, mit seiner ganz eigenen Dynamik und seinem Gefühl, dass nämlich das auslöst, dass die Musik dann sich den Menschen, den Spielerinnen und Spielern einprägt. Das heißt, den Gedanken umzudrehen, nicht zu sagen, Toby Fox ist jetzt dieser geniale Musiker, sondern die Musik passt mit diesem Spiel so zusammen. Aber das Spiel steckt nochmal in einem ganz anderen Level. Insofern hat jeder Spieler diesen Zugang. Vielleicht, woher kommt das? Ich habe den Soundtrack durchgehört und ich finde ihn extrem spannend. Ich finde wirklich toll, was er da gemacht hat. Und was er aus Chiptunes, wieder mein alter Spruch, man mag davon halten, was man will, von diesen synthetischen Sounds, die sich da überlappen und so weiter, und von denen mag man halten, was man will. Ich denke aber, dass es ohne die Erfahrung des Videospiels, das gespielt zu haben, oder so wie ich, ein paar Playthroughs gesehen zu haben und irgendwie eingetaucht zu sein in diese Lore, wenig Substanz hat. Genauso aber umgekehrt natürlich, wenn das Videospiel diesen Soundtrack nicht hätte, möglicherweise diesen Impact nicht gehabt hätte. Jetzt, da beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen, ist die Frage, kann ich wirklich da etwas vom anderen trennen? Und mein Gegengedanke wäre, und bin gespannt, wie du darauf reagierst, wäre, liegt es nicht an der Genialität von Undertale und den Deltarune-Teilen, dass diese Art von sehr einfacher Chiptune-Musik, die weder Text noch irgendwelche Musikinstrumente besitzt, außer synthetische Sounds aus einem Klangerzeugern, ist es nicht gerade da sozusagen das Videospiel oder die Videospiele, die diesen Soundtrack auf diesen Level befördert haben oder okay. Befördern können?
Also lass mich es rekonstruieren, wenn ich es jetzt richtig verstehe, quasi deine Parade wäre quasi, was meinen K.O.-Gedanken dann doch aushebeln würde, ist, dass die Musik in dem Fall noch so genial sein kann, da sie das wie so ein Yin-Yang-System, das Spiel mit der Musik funktioniert, wäre die Musik jetzt nicht dieser ikonische Soundtrack, wenn es das Spiel dazu nicht gegeben hätte. Umgekehrt, wie du es auch gesagt hättest, das Spiel wäre jetzt wahrscheinlich nicht so durchgestartet, wenn es nicht diesen genialen Soundtrack dazu gibt. Okay.
Also ich würde sagen, eben ein gegenseitiges Bedingen dieser Phänomene, dieser Kunstphänomene, aber gerade nochmal, weil du den Menschen Toby Fox hier als Musiker in den Vordergrund gestellt hast und ich jetzt nochmal kritisch nachfragen würde, aber ist es nicht der Game-Entwickler, ist es nicht das Spiel, das eben als weltenerschaffendes Kunstwerk hier doch den Fokus hat, etwas Größeres zu erzeugen und dann die Musik doch das zwar nicht auszulöschende, aber das Beiwerk ist. Und jetzt nochmal überspitzt gesagt, dieses Gemenge an Chiptune-Sound, ohne das Spiel gespielt zu haben, einen Menschen eben nicht in diesen Gänsehautfaktor zu holen oder ohne, sagen wir so, ich habe das Spiel ja auch nicht gespielt, aber ohne in diese Lore, also in diese Geschichte des Spiels und diese existenzialistischen Fragestellungen, also diese genialen Gedanken, die da in Figuren und so weiter drinstecken, ich hoffe, wir kommen da irgendwann nochmal dazu, darüber zu sprechen, dass es ohne das diesen Effekt nicht erzeugen würde?
Zunächst war ja quasi genau das der K.O.-Gedanke, nämlich eben das umzudrehen und zu sagen, es ist nicht Toby Fox, der Spielentwickler, sondern es ist Toby Fox, der Musiker, der mit seiner Musik das Spiel erst so richtig zum Leben erweckt hat, auch wenn er quasi beides selbst gemacht hat. Aber ich verstehe die Kritik. Und ich muss auch sagen, es hat jetzt das eine Herleitung mit diesen, mit den Mythen. Es hat bei mir ein Gedankenkarussell ausgelöst, dass das quasi auch in der Vergangenheit immer wieder, und zwar jetzt nicht in diesem interaktiven Spielemedium, aber sehr wohl eben in Form von Theaterstück mit Musik, in Form von Ballett mit Musik, in Form von Film, Serie, whatever, mit Musikkombination sowas ausgelöst werden kann. Und ich glaube, du hast soweit dann schon recht, dass wahrscheinlich das eine nicht die Relevanz und vor allem aber nicht die Resonanz bekommen hätte, wenn es nicht das passende Gegenstück dazu gibt. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich das parieren könnte. Es gibt sehr viele Videos, wo Musikproduzentinnen, die gleichzeitig aber auch Content-CreatorInnen sind, gefragt werden, hey, hör doch mal in diesen Soundtrack rein und dann eben spezielle Lieder. Eben, wir haben jetzt schon einige genannt. Megalovania ist wahrscheinlich der bekannteste Track, der tatsächlich rein von der Komposition und von den Instrumenten, die verwendet werden, komplett ausbricht aus dem restlichen Soundtrack. Weil aus diesem rein Chiptune-basierten Sound wird vor allem ein
orchestraler
Rock, operesker, orchestraler Song. Es wird Bergentrückung und das dazugehörige Thema Asgore ist auch ein ganz bekanntes Thema. Undertale selbst, ich finde, es gibt, ich kann den Track reinhauen und der wird jetzt, der bekommt jetzt seinen Spot. Ich kann den Track reinhauen und ich habe instant Gänsehaut, weil es quasi das ganze Spiel in einem Song nochmal zusammenreißt und quasi vorbereitet, okay, du hörst den Klang, du weißt, das Spiel ist jetzt am Ende, also du bist am Ende deines Weges angelangt. Das Problem ist, als ich dann diese Parade formuliert habe, war ich dann so, okay, erstens, es sind Musikproduzentinnen, es werden nicht Laien gefragt, sondern Musikproduzentinnen, das heißt, es sind Personen, die in ihrer Daily Basis, also Daily Work Basis, quasi sich mit Musik auseinandersetzen und dass die eine andere Affinität für sowas haben, ist schon vorprogrammiert. Die fallen natürlich durchwegs positiv aus, aber es handelt sich eben um Musikproduzentinnen und ich glaube, wenn ich jetzt eine Straßenumfrage machen würde und zu den Leuten hingehen würde, hey, hör doch mal rein, was haltest du von diesem Soundtrack? Menschen, die nicht dieses geschulte Ohr, berufsbedingt eben nicht haben, dieses geschulte Ohr, würden wahrscheinlich auch nicht die Genialität oder die Komplexität direkt erkennen. Diese erschließt sich dann erst durch das Game. Und als mir das jetzt bewusst worden ist, muss ich eigentlich jetzt, bevor du mir eigentlich noch weiter quasi kontern kannst, eigentlich sagen, okay, ich habe da echt nicht zu Ende gedacht.
Das ist großartig. Das heißt, ich habe es phänomenologisch gelöst und zum ersten Mal einen K.O.-Gedanken von dir so angegriffen, dass er zumindest schwer in Deckung gehen muss und keinen Knockout erzielt. Fatality. Ja, aber auf dieser Seite würde ich noch sagen, ich habe sehr schön gefunden, wie du das präsentiert hast und ich würde auch niemals auf die Idee kommen, das geniale musikalische Meisterwerk oder auch das Genie Toby Fox in dieser Hinsicht angreifen zu wollen. Du hast es auch sehr schön gezeigt, wie du beschrieben hast, er hat teilweise Musik komponiert, um die Welt dann zu erschaffen. Das wäre vielleicht sogar noch etwas gewesen, das du jetzt als Konter bringen hättest können. Allerdings, ich würde meinen Gegenteil nochmal stark machen und damit aber auch Toby Fox selber sozusagen Rede und Antwort stehen, nämlich ich glaube, dass das Spiel und seine Art, Spiele zu programmieren, in Kombination mit dieser Art und Weise, wie er an Musik rangeht und die Musik für dieses Spiel komponiert, sehr genial und damit auch unauslöschlich ist. Auf der anderen Seite würde ich eben dagegen halten, dass die reine Musikstückhaftigkeit ohne das Spiel wahrscheinlich diesen Effekt nicht erzielen würde. Und das würde ich anderen Künstlerinnen und Künstlern wieder zusprechen, die im Musiksektor vielleicht eben gerade ohne Visuelles, sondern nur mit auditivem oder Audio-Content sozusagen ihr Programm präsentieren. Heißt jetzt nicht, dass die Musik von Toby Fox somit irgendwie in einer Form oder in einer Art und Weise schlechter ist oder kritisiert werden müsste. Nein, umgekehrt, sie wertet sich auf, dass sie in diesem Weltsystem des Videospiels, das ich vorhin irgendwie versucht habe, für mich selber auch mal klar zu machen, was macht denn eigentlich ein Videospiel wirklich mit der Spielerin und dem Spieler und wie ist das als Kunstform nochmal so genial in unser eigenes phänomenologisches Denken eingebettet, wenn wir selbst in dieser Welt im Vollzug stehen. Das wollte ich einfach nochmal stark machen und in Kombination mit wunderschöner Musik ist das einfach natürlich ein unauslöschliches Erlebnis und das verstehe ich absolut.
Und einer der Gründe, warum ich jetzt eben nicht versucht habe, weiter meinen K.O.-Gedanken zu verteidigen, sondern eigentlich jetzt im Nachklang versuchen werde, zu sagen, wie der K.O.-Gedanke eigentlich klingen müsste, weil die Ehre dieses Podcast-Format quasi benötigt, ist einfach zu sagen, okay, das war nicht zu Ende gedacht. Der K.O.-Gedanke müsste ja eigentlich heißen, dass die Verbindung von Musik mit einem weiteren Medium es ermöglicht, dem Element der Musik über das Medium, mit dem es verbunden ist, hinaus eine Wirkmächtigkeit zu vermitteln. Das wäre eigentlich der K.O.-Gedanke gewesen, den ich hier anbringen hätte müssen. Das habe ich jetzt aber leider nicht gemacht. Aber
ist ja eine wunderschöne Synthese, um den guten alten Hegel hier zu bemühen, aus den beiden Antithesen, die wir da aufgestellt haben.
Genau. Aber grundsätzlich, es freut mich, dass ich jetzt mit dieser Folge dich ein bisschen in diese Welt von Undertale und die Welt von Toby Fox entführen konnte. Wie gesagt, faszinierender Komponist, faszinierender Spielentwickler, der es wirklich geschafft hat, sich in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 9 Jahren zu einem kleinen Helden zu avancieren. Und ja, ich würde sagen,
alles Weitere dazu und zum Beispiel auch, wie die Charaktere in diesen Spielen zum Beistand und Geleite in einer Welt der Fragen auftreten, dazu hoffentlich bald mehr. Aber ich denke, weil das so dein Feld ist, werde ich dir das natürlich überlassen, hier wieder einen wunderschönen K.O.-Gedanken zu formulieren. Aber was die Zukunft bringen wird, wir wissen es nicht.
Um hier eine nicht mehr so aktuelle Beobachtung zu bringen, was wird? Was wird? Kommen wir zur Runde 3 der Denkschelle.
Round 3, fight!
Die Denkschelle für die kommende Folge ist von mir schon eine lange ersehnte und zwar will ich uns lange, lange Zeit zurückschicken in eine weit, weit entfernte Galaxie. Ich glaube, du weißt, was das bedeutet und zwar in eine Galaxie, in der nach wie vor der Krieg der Sterne tobt. Und ich möchte mir mit dir gemeinsam in dieser Galaxie ansehen, was es bedeutet, als Maschine, als Mensch, vielleicht als Jedi-Priester, zu leben, zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Alles Weitere dazu in Kürze bei Schwarzwald vs. Seidel.
Und damit verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören, liebe Ringhörerinnen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Möge die Macht mit euch sein.
Ja, schaltet wieder ein zum Podcast Schwarzwald vs. Seidel und wir wünschen euch Good Fight.
Good Night.
Might find it interesting.